Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Selten gab es ein Basketballspiel, bei dem zwei Mannschaften als Gewinner rausgegangen sind. Heute war das der Fall beim BBL-Pokalfinale zwischen Alba Berlin und den Hakro Merlins Crailsheim, dass am Schluss die Berliner gewonnen haben. Die sind neuer Pokal-Champion und damit auch übrigens der Rekord-Champion im Pokal. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem kleinen Pokal-Special, während wir hier das Top 4 nachbearbeiten. Und heute haben wir nicht nur Robert am Start. Servus, Robert.
Servus, Stucky, grüß dich.
Du bist heute nicht genug, Robert.
Wir haben einen zweiten Robert im Angebot.
Genau, den Lukas-Robert nämlich. Der ist am Start, der war nämlich in Berlin in der Halle und sitzt gerade im Big Office in Berlin und ist uns live zugeschaltet. Servus, Lukas.
Wie sich das gehört. Servus.
Wunderbar, dass du vor Ort warst. Wir haben ja immer überall unsere Agenten, wie ihr das kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In ganz Basketball Deutschland creepen die rum in den Hallen, schauen sich die zweite Liga an, Damenbasketball, Jugendbasketball und natürlich auch den Herrenbasketball. Und heute war Lukas in der Halle. Lukas, was hast du denn für Eindrücke von diesem Top 4 bekommen, so übers ganze Wochenende gesehen?
Ja, es war ein herausragendes Wochenende. Also 4000 Leute können ganz schön Lärm machen. Das war phänomenal, was in dieser Halle das ganze Wochenende über abging. Es gab Fanlager, die über sich hinausgewachsen sind. Die Merlins, die genauso wie die Chemnitzer das ganze Wochenende eine Faninversion aufs Parkett und auf die Ränge gelegt haben. Aus Parkett direkt, Gott sei Dank nicht, aber einfach richtig viel Stimmung gemacht haben, gefeiert haben ohne Ende. Die Berliner haben dem nichts nachgestanden und die Braunschweiger, klar, die waren dann nach dem ersten Halbfinale etwas frustriert, aber einfach eine große zweitägige Party, die Basketball Deutschland lange vermisst hatte. Und vor zwei Jahren war ja das letzte Top 4, seitdem ist viel passiert, also mit Fans das letzte Top 4, viel passiert im Basketball Deutschland. Das tat, glaube ich, allen Beteiligten, die da in der Halle waren, extrem gut, was da alles so in kleinen und großen Geschichten passiert ist.
Ja, wir haben das auch vor dem Fernseher miterleben dürfen. Ich habe es mit meiner kompletten Familie anschauen dürfen, habe nebenher noch den Grill angeworfen. Ich habe da ein richtiges Event draus gemacht. Es war richtig geil und so Basketball mit Fans. Es wird mir immer erst wieder klar, wenn ich es wirklich dann auch höre, wie nice das eigentlich ist. Gerade bei so einem Top 4, wo sich dann auch die Fanlager miteinander verbünden und so weiter und so fort. Das ist schon so ein ganz besonderes Feeling und das kam auch über den Fernseher. Das war echt ein richtig großes Basketballfest. Robert, wo hast du es geschaut? Bei dir allein daheim?
Ja, ich war zu Hause, habe aber wie ihr beide auch echt die Stimmung genossen. Ich finde diese Geisterspiele, anfangs hatte ich immer noch das Gefühl, ja, das geht schon. Und je länger das jetzt geht und ging, desto mehr, finde ich, schätzt man wieder diese Rückkehr der Fans, diese Stimmung. Und da war es natürlich dem Top 4 prädestiniert, Fanlager zu haben, die ganz euphorisch sind. Crailsheim, Chemnitz, Braunschweig, vermeintliche Underdog-Teams mit einer starken Basis. Und das zeichnet ja ein Top 4-Turnier letztlich aus. Und das hat sich wirklich bewiesen und es hat gezeigt, wie schön es ist, dass wieder Zuschauer, wieder Fans lautstark in der Halle sein dürfen.
Ja, am Schluss hat der große Favorit das Ding gewonnen. Wie das zustande gekommen ist, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Wir wollen über die beiden Halbfinals eher kurz sprechen. Die sind dann schon etwas älter und nicht mehr so richtig von Belang. Und dann über das Finale ausführlich. Und ich würde sagen, wir starten einfach chronologisch und besprechen das erste Spiel. Braunschweig gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Tolles Spiel, 85-71, einen kleinen Wermutstropfen gab es für die Braunschweiger schon in Halbzeit 1. Tuki Brown hat sich verletzt und das war, glaube ich, ein entscheidender Impact auf dieses Spiel, Lukas.
Absolut, also die Braunschweiger kamen ja aufs Parkett im ersten Viertel wie die Feuerwehr, waren richtig heiß, waren gallig, waren komplett präsent, haben von Jesus Ramirez eine perfekte Einstellung auf dieses Spiel bekommen. Und je länger das Spiel ging, desto mehr kam eigentlich Crailsheim in seinen Rhythmus einerseits. Aber Braunschweig konnte das noch erwidern. Aber ab der Verletzung von Tuki Brown war kurzzeitig und auch bis zur Halbzeitpause so ein bisschen die Luft raus. Und diese Luft, die sie gebraucht hätten, um auch dauerhaft den Crailsheimern auf Augenhöhe zu begegnen, selber Nadelstiche zu setzen, die fehlte dann. Die zweite Halbzeit war dann immer noch gut klassisch, aber ja, Braunschweig hat sich von diesem Schock nicht so richtig erholen können. Und ja, mit Krämer, der zwar heiß gelaufen ist, aber ja, da hinten dran kam dann einfach nicht genug. Peterka und Klaassen waren auch da, aber ja, mit drei Spielern gegen eine gut geölte Mehrlingsmaschinerie war es dann einfach nicht genug, um da dann noch entscheidende Nadelstiche setzen zu können.
Ja, Robert, bei den Basketball-Löwen, Robin Amaze ja bis zum Saisonende ausgefallen, jetzt auch noch Tuki Brown weg. Ist das für eine Mannschaft vom Format der Basketball-Löwen dann am Schluss einfach zu viel, um in so einem Do-or-Die-Match bestehen zu können?
Unterm Strich bestimmt ja. Für so ein Halbfinalspiel war es ein bisschen viel. Auch sie haben ja gefightet, das kann man ihnen überhaupt nicht absprechen. 17 Offensiv-Rebounds, also der Fighting Spirit war auf jeden Fall da, aber auch der Ausfall von Tuki Brown, glaube ich, hat sich schon wiedergespiegelt, wenn wir mal in die Spalte der Turnover blicken. Da stehen 19 Ballverluste zu Buche. Und ich glaube, dass es damit einfach schwierig ist, ein Do-or-Die-Halbfinalspiel im BBL-Pokal für sich zu entscheiden. Was die Leistung der Löwen aber überhaupt nicht schmälern soll in dieser Pokalsaison, allein der Einzug ins Top 4, glaube ich, ist ein Riesenerfolg und man wird, glaube ich, noch ein paar Wochen brauchen, bis man das auch wirklich realisiert hat. Aktuell überwiegt sicher die Enttäuschung.
Ja, da hat ja auch Jesus Ramirez nach dem Spiel noch ganz interessante Einblicke gegeben. Lukas, du warst noch bei der Pressekonferenz, da hat er, glaube ich, genau davon gesprochen. Das tut jetzt weh, aber langfristig können wir darauf stolz sein.
Absolut, er hatte bei der Pressekonferenz schon gesagt, dass er natürlich, dass der Frust generell groß ist oder die Enttäuschung, dass man da nicht den Finaleinzug geschafft hat, aber er gleichzeitig er natürlich auch seinem Team und allen Beteiligten gesagt hat, wie herausragend diese Entwicklung ist, die Braunschweiger dieses Jahr genommen haben. Und auch, das haben wir ja alle gesehen, dass man da in Braunschweig weitaus mehr als seine Möglichkeiten macht, als vor der Saison jeder irgendwie angenommen hatte und von dem her man natürlich da gestärkt rausgehen kann und auch weiter wachsen möchte. Und die Verletzung von Robin Amaze und auch jetzt Tuki Brown, der, so wie es aussieht, ja nicht bis Saisonende fehlen wird, aber einfach da nicht als billige Ausrede nimmt, sondern einfach weiter wächst, weiter den jungen Spielern Verantwortung gibt und auf einem sehr, sehr guten Weg ist, da in Braunschweig am Saisonende eine herausragende Platzierung unter den gemessenen Möglichkeiten rauszuholen.
Ja, TJ Shorts war mal wieder Spieler des Spiels, muss man so sagen. 26 Punkte hat da mit einer Effektivität von 28 und einem Plus-Minus-Wert von plus 19 in diesem Halbfinale überzeugen können. Aber ich glaube, der Wert von TJ Shorts ist viel größer als seine eigentlichen Zahlen. Das hat man dann auch im Finale gesehen, denn mir kommt es so vor, als würde sich natürlich alles auf diesen TJ Shorts konzentrieren und die restlichen Spieler um ihn herum. Die haben alle Freiheiten. Die haben so viel mehr Freiheiten durch seine Spielkunst, durch seine Agilität. Die können frei aufspielen, weil sie wissen, erstens ist der Druck sowieso bei TJ Shorts, weil jeder von ihm erwartet, dass er abliefert. Und zweitens konzentriert sich eh alles auf den. Und wenn ich dann einen Schuss habe, dann nehme ich den mit Selbstbewusstsein. Kann man das so zusammenfassen, Robert?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja, wenn TJ Shorts mal für ein paar Minuten auf der Bank ist, dann ist das Spiel der Merlins ein ganz anderes. Da sind diese Freiheiten plötzlich nicht mehr so da, die TJ Shorts seinen Mitspielern ermöglicht. Und das zeigt einfach seine Qualität. Er ist individuell so gut, dass er eben viel Aufmerksamkeit von der Verteidigung auf sich zieht, was eben Räume schafft für den Rest des Teams. Die werden sehr, sehr gut genutzt. Aber wenn TJ Shorts mal auf der Bank sitzt, wenn er vielleicht Foulprobleme hat, wie auch im Finale, er hatte ja vier Fouls, musste sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen, dann wird es in der Offense der Merlins schwieriger. Das soll jetzt in dem Fall auch kein Vorwurf sein, sondern wirklich eine Feststellung. Die Leistung von TJ Shorts an diesem Pokalwochenende braucht keine Worte, das war herausragend.
Ja, werden wir später im Finale auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch als letztes zu diesem Halbfinale. Wir hatten vor dem, also als in unserem Vorschau-Podcast davon gesprochen, dass Bogi Radosavljević ein wichtiger Faktor werden könnte, weil er eben defensiv gegen die großen Männer, die sehr verschieden, sehr variabel sind bei dem Basketball-Löwen Braunschweig, verteidigen muss. Jetzt hatte Boggy da auch Foul-Probleme, hat nur 15 Minuten gespielt, jetzt nicht das allerbeste Spiel abgeliefert, aber aus meiner Sicht Richmond Arriguso mit einem richtig guten Spiel, Lukas. Den habe ich so nicht auf dem Zettel gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Nee, er war da, als er gebraucht wurde. Du hast völlig recht. Boggy war ein X-Faktor, hatten wir zumindest vor dem Spiel gesagt. Und gleichzeitig war er dann so schnell mit Foul-Problemen auf der Bank. Da hatte das Spiel noch nicht mal richtig angefangen. Da hatte Boggy schon zwei Fouls. Ich glaube, fünfte Spielminute saß er dann schon wieder. Und Richmond hat das beste Saisonspiel, glaube ich, gemacht.
Ja, habe ich auch
so. Ich weiß nicht, ob es auch statistisch so bestätigt ist. Könnte man jetzt gleich reingucken. Aber zumindest von seinem Impact auf das Team. Er war unter den Körben präsent. Er war gegen Owen Klaassen, der ja auch Foul-Probleme hatte, aber mit denen besser umgegangen ist als Boggy. War er präsent. Er hat die Defensive zusammengehalten, hat offensiv immer mal wieder Akzente gesetzt und einfach dafür gesorgt, dass Kreilsheim unterm Korb nicht kollabiert ist, was dann auch völlig ausgereicht hat, weil die Kollegen auf den kleineren Positionen die Arbeit erledigt hatten und er dann mehr Verantwortung geschultert hatte, als ihm eigentlich vor dem Spiel zugetraut wurde.
Ja, das sind dann die Next Man Up Qualitäten, die dann auch die Hakro Merlins Kreisler mitbringen. 85-71 hieß es dann da im Halbfinale, somit also der Finaleinzug komplett. Nur war dann noch die Frage, gegen wen es gehen wird. Gegen den großen Favoriten aus Berlin oder gegen die große Überraschungsmannschaft der Niners Chemnitz. Am Schluss hieß der Sieger 91-81 Alba Berlin, aber das war aus meiner Sicht ein Wahnsinnsfight, den die Niners da geliefert haben, oder Robert?
Ja, das war ein Wahnsinnsfight. Sie haben sich überhaupt nie abschütteln lassen. Sie sind ja super ins Spiel reingestartet, haben im ersten Viertel 31 Punkte aufgelegt, mussten dann die Viertel 2 und 3 relativ deutlich abgeben, lagen dann schon zweistellig im Hintertreffen, haben sich aber im Schlussabschnitt nochmal wirklich auf 6 Punkte rangekämpft, haben es aber dann verpasst, das Momentum wirklich nochmal auf ihre Seite zu ziehen. Auch aufgrund der Qualität von Alba Berlin, muss man sagen. Aber vom Einsatz, vom spielerischen Level her auch, war das sicherlich das bessere Halbfinale. Ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Und die Niners Chemnitz dürfen auch, obwohl auch hier die Enttäuschung groß sein wird, definitiv mit erhobenem Haupt zurück nach Chemnitz fahren.
Lukas, was hat den Niners gefehlt, um die nächste Überraschung nach Ulm und nach München zu schaffen?
Ja, die Niners haben es nicht geschafft, diese Lässigkeit der Berliner zu brechen. Also sie haben es nicht geschafft, das hatten sie am Anfang im ersten Viertel noch hinbekommen, sie mit ihrer Physis aus dem Rhythmus zu bringen, sie defensiv in Schach zu halten. Und je länger das Spiel dauerte, desto besser ist Berlin reingekommen, desto besser ist Berlin in seinen Rhythmus gekommen, hat offensiv die Würfe hochprozentig getroffen. Und Chemnitz hat eigentlich offensiv nichts falsch gemacht. Die kamen auf 81 Punkte. Die haben auch im vierten Viertel noch herausragend gut getroffen und Berlin wirklich zu seinem A-Game gezwungen, was Berlin auch geliefert hat. Und gleichzeitig haben sie es eben defensiv dann nicht geschafft, das Ganze entscheidend zu brechen. Robert hat es schon gesagt, das Momentum auf ihrer Seite zu ziehen. Aber viel gefehlt hat nicht. Und meiner Meinung nach war das von drei hochklassigen Spielen beim Top 4 das Beste.
Wir hören mal ganz kurz rein. Du hast uns einen Ton von Rodrigo Pastore aus der Pressekonferenz mitgebracht. Den finde ich sehr interessant. Den können wir gleich als Diskussionsgrundlage nutzen. Also hören wir mal ganz kurz rein.
Something that in this Pokal we have been able to prove as an organization is that we belong in the BBL. I mean, since it's a season and a half that we're trying to get in the right way, the way it's supposed to be, the respect from German basketball. It hasn't been easy last year for a lot of situations. We never made excuses. We always try our best. The same this year, it wasn't easy. But I think everybody in Germany is realizing that Chemnitz Niners is a team that belongs in the BBL and that is here to stay for a while. So I'm really proud of that.
Also Rodrigo Pastore ist sehr stolz, dass er sich endlich mit seinen Chemnitz Niners reinbeißen konnte und beweisen konnte, dass er in die BBL gehört. Aber Robert, aus meiner Sicht sind die Niners, also spätestens seit dieser Saison, eigentlich schon seit der vorherigen Saison, fester Bestandteil der BBL und gar nicht mehr wegzudenken, oder?
Geht mir ganz ähnlich, vor allem weil sie begeisternden Basketball spielen. Also ich schaue dem Niners Basketball sehr, sehr gerne zu. Vor allem, das fand ich auch im Halbfinale spannend, weil sie extrem gut gecoacht sind. Sie haben den Berlinern durch eine extrem aggressive Switch-Verteidigung, sie haben quasi alles geswitcht und sie haben das perfekte Team dazu, extreme Probleme bereitet. Klar, ihre Aggressivität ist ihnen dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Sie haben fast doppelt so viele Foulpfiffe kassiert wie die Berliner. Da war vielleicht ein bisschen zu viel an Energie da, defensive Aggressivität, aber so wie sie spielen, wie sie ihr Team zusammengestellt haben, sind sie ganz klarer Bestandteil der BBL und ich würde so weit gehen, das zu sagen, dass sie ein Playoff-Team sind. In dieser Saison auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch so im Gefühl. Lukas, ist es aus deiner Sicht so ein Understatement, von dem die Niners Chemnitz ja leben, auch dass sie ganz gerne auch nach außen geben, so dieses Underdog sein und auch weiterhin Underdog sein. Ja, wir haben es jetzt bewiesen, dass wir dazugehören, aber wir sind immer noch eine der kleineren Mannschaften, so nach dem Motto. Oder ist das, also ist das aus deiner Sicht Taktik oder wo rührt das Ganze her?
Ja, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Stadt Chemnitz und die Niners Chemnitz immer mal wieder unterschätzt werden. Generell nicht nur im Basketballkontext, sondern auch im kulturell-politischen. Und man einfach Chemnitz, Sachsen, wie auch immer, da nicht so viel zutraut im Durchschnitt. Aber ich glaube schon, dass die Niners sich in den letzten 2 Jahren und auch davor in der Pro A den Respekt von Basketball Deutschland erarbeitet haben und eigentlich keiner mehr das in Frage stellt, dass sie ja ein absolutes Top-Team in der BBL sind. Und dieses Jahr eben auch noch viel gehen kann. Von dem her halb Understatement, halb Taktik, aber auch so irgendwie der innere Wunsch, sich zu beweisen, was vielleicht auch ein bisschen damit einhergeht, dass sie eben den Aufstieg unglücklicherweise, den sie sich über Jahre in der Pro A verdient hatten, durch Corona ja am grünen Tisch hatten, dann letztes Jahr sehr viele Geisterspiele und eben nicht mit dieser Fanmacht, auch mit der sie dann gestern in Berlin eingetroffen sind, einfach zeigen konnten, dass sie eine Riesenmarke sind, dass sie ein Top-Club sein können und auch sein wollen und eben nicht der klassische Aufsteiger. Und ich glaube, diesem Wunsch, dass sie sich mit einem großen Aufschlag beweisen können, einfach mit der Fanschar, mit ihrer Gastfreundlichkeit, mit ihrer herausragenden Stimmung, dem eilen sie ein bisschen hinterher, verstecken sich dann so ein bisschen ganz gerne hinter, obwohl sie eigentlich genau wissen, das haben wir eigentlich allen schon in Basketball Deutschland gezeigt.
Ja, also ich finde auch absolut anerkannter Verein, absolut anerkanntes Team. Wir loben es hier oft genug für die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Uns ist es wirklich komplett egal, wo die Mannschaften herkommen, wie sie heißen. Es ist uns wichtig, wie Basketball gespielt wird. Und der ist in Chemnitz einfach wunderschön, energetisch, athletisch, teamorientiert. Das macht richtig Laune, denen zuzuschauen. Also da, die sind in Basketball Deutschland angekommen. Das können wir auf jeden Fall von dieser Position hier sagen. Es gab dann eine diskutable Meinung nach diesem Spiel, auf die ich auch noch ganz gerne kurz zumindest eingehen würde. Nelson Weidemann hatte da an den Mikrofonen der Kollegen von Magenta Sport ja teils enttäuscht, teils den Nachteil riechend da das ein oder andere Interview gegeben, beziehungsweise die ein oder andere Aussage gemacht, mit der ich mich sehr schwer getan habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen ging es darum, dass der Sieg, ja, er hat das Wort gestohlen in den Mund genommen, ihnen gestohlen wurde. Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht, oder Lukas?
Nee, also ich glaube, wenn er da noch 2, 3 Tage wieder drüber geschlafen hat, über die ein oder andere Aussage, wird ihm auch so bewusst sein, dass es ziemlicher Quatsch war, den er da zum Teil hochemotional, das verstehe ich, aber da gesagt hat, weil einfach der Sieg wurde nicht gestohlen, genauso wie dass niemand dagegen war, dass Chemnitz das Spiel gewinnt oder den Pokal holt. Also das war natürlich vieles, was dann in entscheidender Situation vielleicht nicht ganz, ganz glücklich in Chemnitzer Richtung lief, aber genau das, wenn man natürlich körperlich intensiv spielt, Robert hat es vorhin schon gesagt, kriegt man natürlich auch mehr Foulpfiffe. In der Situation, wo man eher der Unterlegene ist, fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, als wäre man benachteiligt. Ich meine, der Chemnitzer Block hat auch ganz, ganz vehement und mehrfach Schieber skandiert. Das war einerseits beeindruckend, andererseits auch die haben, glaube ich, eher versucht, den Vorteil auf ihre Seite wieder zu ziehen und die Schiedsrichter da zu beeinflussen, aber glauben auch jetzt nicht, dass da irgendwer gekauft war. Bin dann mir auch ziemlich sicher, dass das Nelson Weidemann nicht glaubt, sondern dass eher eine überhitzte Emotion war und eigentlich auch weiß, dass sie eine herausragende Saison gespielt haben, die im Pokal jetzt frustrierend zu Ende gegangen ist, aber wo man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen muss.
Ja, das denke ich auch. Gab da nämlich auch noch die ein oder andere Aussage, dass er es sehr komisch fand, dass man Ulm und Bayern und dann auch noch Alba zugelost wurde. Aber ganz ehrlich, so ist manchmal der Pokal, so wird ausgelost, also dass da irgendeine höhere Macht oder irgendeine höhere Position dazu aufgerufen hat, die Chemnitzer zu boykottieren, da gehe ich mal sehr fest davon aus, dass das nicht der Fall gewesen ist. Also da können wir uns 100% sicher sein und entsprechend tun wir das mal mit der Emotion ab, freuen uns aber natürlich auch, wenn dann solche Vermutungen auch in dieser negativen Emotion, die dann nach so einem Halbfinale, nach so einem Verlorenen rauskommt, dann nicht unbedingt sich Bahn schlägt. Ja, über Alba wollen wir gleich noch sprechen. Das Halbfinale haben sie dann am Schluss gewonnen. Maodo Lo, da schon überragender Mann. Einen würde ich ganz gerne jetzt auch noch beleuchten, denn der steht für dieses Halbfinale, das sie da gewonnen haben. Nämlich Jalen Smith. Robert, war das sein Breakout-Game für Alba Berlin?
Ach, ob es das Breakout-Game war oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Er hat offensiv Akzente gesetzt, wie er es im Finale auch getan hat. Also er hat mit großem Selbstvertrauen gespielt und war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass es für Alba gelangt hat zum Pokalsieg. Ob Breakout-Game hin oder her, können wir mal so im Raum stehen lassen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von Jalen Smith. Hat ein bisschen zu erinnern an seine MVP-Saison letztes Jahr.
Ganz genau, weil bisher bei Alba Berlin, er spielt eine ordentliche Saison, aber nichts von MVP-Leistung aus der letzten Saison zu sehen. Lukas, du kennst ihn etwas besser aus deiner Pressesprecherarbeitszeit für die MHP Riesen Ludwigsburg. Da habt ihr zusammengearbeitet. Was ist Jalen Smith für ein Typ und würdest du sagen, jetzt hat er bei Alba so richtig reingefunden nach diesem Wochenende oder war er davor schon drin?
Ich würde sagen, dass er davor schon drin war. Jalen Smith ist ein unendlich harter Arbeiter und ich kenne wenige Menschen, ich kenne ihn ja schon aus Heidelberger Zeiten, also da war er noch, war sein Stern noch kleiner. Und der ist super bescheiden, er ist ja einfach ein extrem umgänglicher Typ, der da auch viel arbeitet und ja, ich glaube, in jedes Team einfach perfekt reinpasst, weil er sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Alle wussten, glaube ich, in Berlin, dass es seine Zeit brauchen würde, wie es auch viele andere schon gebraucht hat, wenn sich jemand, der neu dazukommt, eben eingewöhnen muss. Jalen Smith hat auch seine Zeit gebraucht, ist aber rein historisch, schon seit vielen Jahren ist die zweite Saisonhälfte immer eine bisschen bessere bei ihm. Und ich glaube, er hat sich jetzt ganz gut in Berlin eingelebt. Gestern waren seine Frau und sein Sohn zum ersten Mal in der Halle. Das hat sicherlich jetzt auch nicht gerade weniger motiviert, da ein gutes Spiel rauszuhauen. Aber ja, er setzt seine Entwicklung fort und vielleicht seine stärksten Spiele in Berlin. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen seit der Corona-Pause ist er ohnehin schon mit einer sehr stark ansteigenden Formkurve unterwegs.
Vielleicht noch ein letztes zu Alba in diesem Halbfinale. Robert, mal wieder allen Spielern, bis auf einem, bis auf Nikic, Spielzeit gegeben, was dann auch wieder uns gleich den Aufschlag zum Finale machen lässt. Ich glaube, das war ein großer Faktor oder ist immer noch ein großer Faktor bei Alba Berlin, dass sie die Minuten so unglaublich breit verteilen, dass sie einfach auch das Energielevel über Back-to-Back-Spiele von 19.30 Uhr Tip-Off am Samstagabend zu 15 Uhr Tip-Off am Sonntag trotzdem noch ihre Energie abliefern können, oder? Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt bei Alba Berlin, dass da so breit die Minuten verteilt werden.
Ja, definitiv. Sie werden breit verteilt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, sie können eben auch sehr breit verteilt werden. Da macht sich der Euroleague-Kader bezahlt. Man muss ja bedenken, dass Berlin in diesem Wochenende ohne drei potenzielle Starter gespielt hat, also ohne Olindi, Eriksson und Jovel Sussmann. Und dennoch haben sie die Qualität und die Breite im Kader, eine 10er- bzw. sogar 11er-Rotation zu spielen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und das hebt sie eben ganz erheblich ab von den anderen drei Teilnehmern. Und natürlich ist der Faktor Energie dann eine Rolle, wenn ich meine Leistungsträger im Halbfinale vielleicht, wenn ich sie unter 30 Minuten halten kann. Es hat keiner länger als 30 Minuten gespielt. Ich glaube, 27 war es für Jalen Smith und Malte Delo. 18, ja. Die meiste Spielzeit und natürlich macht das einen Unterschied. Und das ist eine Qualität, die Alba auch als Euroleague-Team einfach hat, ganz klar.
Also Halbfinale ging dann 81 zu 91, beziehungsweise 91-81 zugunsten von Alba Berlin aus. Und so hieß es dann im Finale, Crailsheim gegen Berlin. Am Schlussergebnis kennen wir, die Crailsheimer verlieren mit 10 Punkten. Was war der Knackpunkt aus deiner Sicht, Lukas, in diesem Spiel?
Sicherlich das, was Robert gerade schon fürs Halbfinale angesprochen hat, nämlich die Tiefe und die Qualität der Berliner Bank. Also die Crailsheimer haben wie Chemnitz im Halbfinale alles rausgehauen, was ging zu Beginn des Spiels, aber diese Souveränität und die Qualität, die die Berliner aufs Parkett bringen können, dass sie rotieren können, mehr oder weniger ohne Qualitätsverlust, dass ja auf den großen Positionen hinter Sigma und Lammers, Thiemann und da Silva aufs Parkett kommen, dass auf den kleinen Positionen Maodolo und Jalen Smith herausragend spielen und auch auf der dritten Guard beziehungsweise auf der kleinen Flügelposition mit Matissek oder Delo einfach, da war so viel Qualität am Start und die konnte Crailsheim einfach, je länger dieses Spiel ging, nicht mehr matchen, weil sie einerseits nicht mit allen Spielern offensiv zur Geltung kam, also egal ob das jetzt Terrell Harris, Fabi Black, Elias Lassisi, also die haben zwar alles gegeben, aber da ging einfach nicht mehr und während dann von der Berliner Bank einfach jemand anderes aufs Parkett kommt, der auch Qualität und Minuten geben kann, ist halt die Crailsheimer Rotation kleiner und wenn man da dann Sachen weggenommen bekommt, kann man eben nicht so das nicht erwidern. Crailsheim hat das lange Zeit mit seiner Energie gematcht, aber irgendwann war natürlich auch die Energie bei den Leistungsträgern einfach am Ende und in dieser Phase ist dann Berlin im dritten Viertel entscheidend davongezogen.
Ja, ab und zu hatte man, fand ich, das Gefühl, man müsste jetzt TJ Shorts einfach so auf die Schulter nehmen und vom Platz runtertragen. Der war so platt, der war so durch, was ja auch absolut verständlich ist, hat sein Herz komplett auf dem Spielfeld gelassen. Ich hatte in der BBL-Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag noch Joe Thiemann gefragt, wie es denn mit dem Energielevel bei Alba aussieht. Wir hatten den O-Ton auch hier bei uns im Podcast und da hat er gesagt, es ist ein absoluter Luxus, dass wir nur ein Spiel unter der Woche haben und dann jetzt also volle Energie haben fürs anstehende Wochenende. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen, vor allem eben diese Energieverteilung, diese Spielzeitverteilung, die dann schlussendlich bei den Albatrossen ja ein bisschen besser funktioniert hat. Sie hatten noch dieses Quäntchen mehr Energie in den Beinen als die Hakro Merlins. Und das hat man, finde ich, vor allem dann direkt nach der Pause gemerkt. Das war eigentlich so der Run, der das Spiel vorentscheidend geprägt hat, Robert, oder?
Ja, ich finde, der Trend hat sich sogar schon vor der Halbzeit abgezeichnet. Die Crailsheimer lagen ja zwischendurch in der ersten Halbzeit mit 16 Punkten vorne. Aber Alba hat, wie es Lukas schon erzählt hat, ganz kontinuierlich ihren Basketball weitergespielt. Sie haben dann ihre Würfe getroffen und sie sind schon vor der Pause eben auf diese 4 Punkte rangekommen. Und dafür, dass es aus Crailsheimer Sicht eine ziemlich optimale erste Halbzeit war, wenn du da nur mit 4 Punkten Polster in die Pause gehst, dann habe ich mir schon gedacht, oh, das Spiel könnte kippen. Und dann war es auch so. Alba hat seine Qualität ausgenutzt in der zweiten Halbzeit. Sie haben ihre Dreier getroffen. Die Crailsheimer haben von außen auch offene Würfe liegen gelassen. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Viertel 2, 3 und 4 mehr oder minder deutlich an Alba Berlin gingen und somit auch der Pokalsieg unterm Strich völlig verdient war.
Ja, ich finde diese Rotation im Frontcourt bei Alba Berlin ist einfach sowas von krass mit Oscar da Silva, Joe Thiemann, Luke Sigma, Ben Lammers und Chris Kumachi. Hast du eigentlich 5 exzellente Spieler mit dabei, die alle das Spiel verändern können. Für mich aber fast am entscheidendsten war die Einwechslung von Oscar da Silva, der dann in Halbzeit 2 nochmal richtig aufgedreht hat. Lukas, wie hast du ihn gesehen? Mir gefällt immer noch seine Agilität unfassbar gut.
Absolut, und du hast völlig recht, das war in der ersten Halbzeit schon sichtbar. Ich glaube, Crailsheim lag 10 Punkte vor, noch bei irgendwie noch 2 Minuten 30 oder so im zweiten Viertel und Boggy musste mit seinem zweiten Foul auf die Bank. Der Backup war auch mit 2 Fouls schon raus und Dejan Kovacevic kam, der sein Bestes gegeben hat, aber einfach natürlich qualitativ deutlich unter dem Niveau von Oscar da Silva rangiert und Oscar da Silva und Berlin haben es einfach ausgenutzt und haben es gewusst, mit der Agilität, mit der Schnelligkeit Mismatches auszunutzen beziehungsweise einfach Crailsheim in gewisser Weise zu überrumpeln und Crailsheim hatte da ja, mehr oder weniger gute Antworten drauf. Sie sind jetzt auch nicht untergegangen in den Situationen, aber das waren einfach dann immer die Momente, wo man eben auch vor der Halbzeit TJ Shorts ein bisschen Verschnaufpause geben wollte, den großen Jungs ein bisschen Zeit geben musste wegen den Fouls. Und da war dann einfach Berlin qualitativ genug unterwegs, um den Vorsprung, den sich Crailsheim eben nach dieser nahezu perfekten Halbzeit herausgespielt hatte, schon da mehr oder weniger komplett zu egalisieren. Und Kreuzheim konnte sich davon dann einfach nicht mehr erholen.
Ja, und auch unglaublich schlau gespielt, muss man wirklich sagen. Auch Kreuzheim dann irgendwann in Richtung Smallball mehr unterwegs. Sebastian Gleim hat wirklich sehr viel versucht. Das hat mir gut gefallen, hat da wirklich sein ganzes Personal abgerufen, auch in verschiedensten Konstellationen spielen lassen, um immer wieder anzutesten, wie kriege ich ja irgendwie noch einen Fuß in die Türe, gerade in diesem Run dann für die Berliner. Beispielsweise dann Jaron Lewis auf der 4 gebracht. Damit wollte er ein bisschen mehr für Tempo sorgen. Dann haben die Berliner halt Joe Thiemann den Ball im Post gegeben und dann hat der dort seinen Job so erledigt, wie man das halt von Joe Thiemann kennt. Und sich dann da die Punkte gesichert, die Mismatches gesichert. Also das war auch so ein Schachspiel zwischen den beiden Coaches, fand ich, Robert.
Ja, Sebastian Gleim hat, wie du sagst, alles gegeben. Ich finde, er hat auch persönlich alles gegeben. Ich habe selten einen Trainer in der BBL so agil an der Seitenlinie gesehen. Er hat ja wirklich mitverteidigt. Er war der 6. Verteidiger, also hat auch in dieser Hinsicht alles aufs Parkett geworfen, was er konnte. Man hat aber eben gesehen, die Mittel waren dann doch im Vergleich zu Alba eingeschränkt. Er hat viel probiert, aber Alba war dann unterm Strich einfach auf alle Varianten vorbereitet, hatten die bessere Antwort. Und immer, wenn es mal knapp wurde, kam Alba wieder ins Spiel und hat es letztlich gekontert. Ich erinnere mich an den Dreier von Maodolo, der wirklich dann den Deckel drauf gemacht hat, als man auf Kreisheimer Seite vielleicht nochmal gehofft hatte. Also Alba hatte die besseren Antworten auf sämtliche Varianten. Dennoch großes Kompliment an die Hackro Merlins, die wirklich vom Fighting Spirit her, auch von ihrer taktischen Ausrichtung her, ein grandioses Top vorgespielt haben.
Ja, Sebastian Gleim aus meiner Sicht auch in den richtigen Situationen richtig reagiert, nicht nur mit dem Spielermaterial, was er gebracht hat, nicht nur taktisch, sondern dann auch in der Situation, wo er übrigens recht hatte, dass es kein Offensivfoul hätte gewesen sein können, weil ich glaube, Oscar da Silva im Kreis stand beim Aufnehmen des Offensivfouls, da hat er sich das technische Foul geholt, auch da aus meiner Sicht eine taktisch intelligente Entscheidung, sich genau in dieser Situation dieses technische Foul zu holen, um dann da vielleicht nochmal für etwas mehr Klarheit zu sorgen, die Schiedsrichter vielleicht zum Ticken auf seine Seite zu ziehen. Also auch da ganz, ganz großes Coaching, was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, die dort hinzuführen. Das ist, dafür findet man wenig Worte, würde ich sagen. So eine brutal starke Leistung von den Kreilsheimern und auch, glaube ich, von den Kreilsheimer Fans, Lukas. Wie hast du die denn erlebt?
Die haben genauso wie Kreuzheim alles rausgehauen. Also die haben ihrem Ruf und ihrem, ja, sie haben ihrem alle Ehre gemacht. Kreuzheim hat Party gemacht in Berlin, Kreuzheim hat sich abgefeiert, aber Kreuzheim hat einfach gepusht ohne Ende, eine herausragende Stimmung geliefert. Das war ja bombastisch in beiden Spielen und die mussten sich nicht verstecken, auch wenn es natürlich heute irgendwie ein Viertel der Halle gegen drei Viertel der Halle war. Im Finale waren die Kreuzheimer bereit. Das war ein perfektes Wechselspiel zwischen Mannschaft und Fans. Das war eine Einheit und die Kreuzheimer haben da wirklich einen herausragenden Eindruck in Berlin hinterlassen. Nicht, dass der nicht ohnehin schon gut wäre aufgrund der letzten Jahre, aber das war sicherlich nochmal ein besonderes Highlight, was in die Historie eingeht. Ist ja die beste Pokalleistung der Kreuzheimer, die sie je abgeliefert haben einerseits und andererseits Martin Romig hat, ich glaube, gegenüber dem Hallensprecher in einem Interview gesagt, dass es der nächste Schritt in ihrer eigenen Geschichte ist und der nächste Schritt in der eigenen Entwicklung. Kreuzheim geht von einer Party in die nächste über und das liegt natürlich an der exzellenten Arbeit, die da im Staff und im Office gemacht wird, aber natürlich auch an Fans, die diese Entwicklung einerseits mitgehen und auch immer emotional aufs nächste Level hieven und pushen ohne Ende. Und das ist ja beispielhaft für andere.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz über Alba Berlin sprechen. Die Berliner noch in der Euroleague mit am Start natürlich. Aber wir hatten vor diesem Podcast oder vor dem Pokalwochenende drüber gesprochen, das Energielevel der Berliner. Die haben jetzt schon mal ein paar Spiele mehr gemacht. Die haben ein paar Spiele mehr in den Beinen. Da könnten die vielleicht overpowered werden sozusagen. Robert, ich glaube aber, dass bei Alba komplett das Gegenteil der Fall war. Dass diese Euroleague-Geschichte für sie absolut der Gamechanger, der Gamewinner für dieses Top 4 war, weil sie als einzige Mannschaft so richtig gewohnt sind, also jetzt heute war es Back-to-Back, so krass ist es im Normalfall nicht, aber drei Spiele in einer Woche mit wenig Kraft trotzdem viel Leistung bringen zu müssen. Ich glaube, darauf konnten sich die Berliner auch heute verlassen und ich glaube deswegen auch diese Euroleague-Teilnahme auf jeden Fall ein dickes Plus bei den Berlinern, auch in der Hinsicht auf den Sieg des Pokales jetzt.
Ja, ganz klar, man sieht der Mannschaft an, dass sie mittlerweile wirklich eine sehr, sehr gute Routine entwickelt hat. Auch eine gewisse Gelassenheit, nicht den Faden zu verlieren, wenn sie mal 16 Punkte im Hintertreffen liegen. Und es ist kein Zufall, dass sich Alba in beiden Spielen, sowohl im Halbfinale als auch im Finale, jeweils nicht mehr als 10 Turnover erlaubt hat. Ich glaube, es waren 8 und 9. Das ist eine herausragende Zahl, vor allem wenn man gesehen hat, wie intensiv die beiden gegnerischen Teams verteidigt haben. Und da spielt natürlich die Erfahrung aus der Euroleague gegen eben die besten Mannschaften des Kontinents eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, ein X-Faktor bei Alba Berlin in diesem Spiel aus meiner Sicht definitiv auch Jonas Matyzek mit richtig gutem Spiel. 3 von 4 aus dem Feld, Plus-Minus-Wert von plus 17. Das ist mit der beste Plus-Minus-Wert aller Spieler. Auch der hat eine richtig gute Leistung abgeliefert, genauso wie Malte Delo. Wie hast du die beiden gesehen, Lukas, vor Ort? Hast du es geschafft, mit einem von den beiden zu sprechen?
Hätte ich gerne, aber die Leistungen, die sie gebracht haben, waren dann doch so, dass Jonas Matyzek bei der Siegesfeier, wo die ganze Berliner Mannschaft im Block oder beziehungsweise vor dem Block stand, dass Jonas Matyzek ein Lied nach dem anderen angestimmt hat und nicht nur dieses obligatorische "Wir feiern jetzt kurz mit den Fans" genießen wollte, sondern gar kein Ende gefunden hat, es sei ihm gegönnt. Und ja, ich finde also beide werden ja immer so ein bisschen so als Berliner Youngster nach vorne gestellt, aber ich finde, es wird denen nicht gerecht, sondern eher, dass sie sind Teil einer gewachsenen Einheit. Und ich meine, Jonas Matyzek hat allein in der Bundesliga schon über 100 Spiele gemacht. Also der ist, auch wenn er erst 22 ist, ja schon ein halber Veteran. Und auch in den letzten Wochen in einer sehr aufsteigenden Form und im Pokal ohnehin historisch ja schon gut. Und ist einer von den Berliner Spielern, wo es viele in Berlin gibt, die einfach ein Spiel an sich reißen können, die Akzente setzen können und eben nicht für die das was Besonderes ist, in einem Do-or-Die-Spiel zu stehen oder für die das was Besonderes ist, in einer herausfordernden emotionalen Situation zu sein, sondern der weiß, wie man da umzugehen hat. Und für Malte Delo gilt, auch wenn er 2 Jahre jünger und natürlich einige Profispiele ärmer ist, mehr oder weniger das Gleiche. Der hat auch einen herausragenden Job gemacht und die müssen sich nicht verstecken. Das sind keine Youngster, die auch mal reingeschmissen werden mehr, sondern das sind ja veritable Profispieler, die ihren Teil der Verantwortung da schultern und vorweggehen, wenn es benötigt wird.
Malte, ja, Lukas, sogar gestartet, ne?
Eben, und zweimal 27 Minuten gespielt. Also das ist jetzt wirklich schon ein veritabler Rotationsspieler. Also das ist ein Leistungsträger in dieser Mannschaft gewesen. Er ist perfekt eingesprungen, nachdem ja die eigentlichen Small Forwards, Luis Olindi, Jovel Sussmann, verletzt ausgefallen sind.
Absolut, und das spricht ja eher, nochmal dafür, weil, also natürlich, der Ausfall ist bitter, der verletzungsbedingte, aber ich meine, vermisst hat die bei Alba Berlin auf dem Parkett keiner und das hat vor allem Malte Delo in beiden Spielen kompensiert.
Ja, lasst uns noch vorausschauen, ein bisschen einordnen, was das jetzt für die einzelnen Organisationen bedeutet, dieses Abschneiden in diesem Pokal. Dann zum Beispiel auch für die Mannschaften von Braunschweig und Chemnitz. Vielleicht fangen wir mal bei den Braunschweigern an. Robert, was bedeutet das für die Braunschweiger? War das, im Vorhinein haben Sie davon gesprochen, wir sind hier, um zu lernen. War das genau das, was die Braunschweiger dann in diesem Halbfinale getan haben?
Sie haben bestimmt gelernt, sie hätten das Halbfinale auch bestimmt gerne gewonnen. Das wird in Braunschweig, glaube ich, keiner leugnen. Dennoch, die Top-4-Teilnahme, ein riesiger Erfolg. Lukas hat es vorher schon angesprochen, gemessen an den Maßstäben, die in Braunschweig gelten. Ich muss mich immer noch an unser Power-Ranking zurückerinnern. Wir hatten fast alle die Braunschweiger als Absteiger oder Abstiegskandidaten getippt. Und dafür spielen sie eine wirklich super Saison, trotz aller Widrigkeiten jetzt gekrönt von diesem Halbfinaleinzug. Und ich denke, wenn sie so ihre Entwicklung weiternehmen, werden sie mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun haben. Und dann haben sie eine sehr, sehr gute Saison gespielt oder spielen sie immer noch.
Ja, wo die dann enden wird, das werden wir sehen. Aktuell stehen sie in der BBL auf jeden Fall näher an den Playoffs als an den Abstiegsrängen. Und das ist, glaube ich, was für die zweite Saisonhälfte, was den Braunschweigern an Selbstvertrauen noch richtig helfen wird, auch diese Teilnahme am Top 4, wenn sie am Schluss auch enttäuschend im Halbfinale geendet ist. Die Chemnitzer, Lukas, aus deiner Sicht, was können die Chemnitzer mitnehmen für den Rest der Saison aus diesem Halbfinale?
noch mehr Selbstbewusstsein, steht ihnen gut zu Gesicht, haben sie sich verdient. Sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie nicht nur der Schreck des FC Bayern Basketball sind, sondern eben auch mit Alba Berlin in Berlin, wenn Berlin mehr oder weniger komplett ist, wenn Berlin den Heimvorteil im Rücken hat, dass sie trotz dessen die spielerischen Mittel haben, um mit Alba zu competen, mit ihren Fans im Rücken da ja auf Augenhöhe zu agieren. Und das ist natürlich ja, so das nächste Level, was man erreichen kann, und im Chemnitzer Fall schon das nächste Level vor dem ersten eigentlich, weil Chemnitz war noch nie in den BBL-Playoffs, da werden sie dieses Jahr reinkommen, und haben aber davor schon, bevor sie sich qualifiziert haben, eben gezeigt, dass mit ihnen eben auch in den Playoffs zu rechnen sein wird. Und sieht ja ganz gut aus, dass sie da die erste Runde sogar überstehen können und sich da auch Chancen drauf ausrechnen können. Und ich glaube, gegen Chemnitz spielt niemand gern. Das ist ein sehr, sehr gut zusammengestelltes Team, was natürlich jetzt den großen Wurf an diesem Wochenende nicht geglückt hat. Aber deshalb muss sich in Chemnitz keiner schämen, sondern es motiviert die Jungs und Mädels in Chemnitz, glaube ich, eher mehr nochmal für die Zukunft nochmal mehr Gas zu geben und bestätigt die herausragende Entwicklung.
Ich glaube auch mit den mehr werdenden Zuschauern in der Messe Chemnitz bei den Heimspielen werden die Chemnitzer noch stärker in dieser Saison, gerade bei ihren Heimspielen eben. Mal schauen, vielleicht reicht es ja sogar für die Chemnitzer fürs Heimrecht in den Playoffs. Aktuell stehen sie auf Platz 2 in der BBL und dieses starke Spiel, dieser große Kampf, diese große Unterstützung jetzt da gegen Alba Berlin wird auf jeden Fall nur positiv sein, wenn sie es denn richtig einzuordnen wissen. Aber ich glaube, das ist in Chemnitz definitiv der Fall.
Ja, die sind emotional bis unters Dach, aber ja nicht abgehoben oder verblendet. Genau. Die wissen sich, glaube ich, ganz gut und richtig einzuschätzen.
Absolut, absolut. Ja, die Hakro Merlins Crailsheim, Robert, aus deiner Sicht, was können die mitnehmen aus diesem Pokal?
Ganz viel Stolz, definitiv ganz viel Stolz. Die Geschichte der Hakro Merlins ist so und so schon besonders. Sie hat jetzt nochmal ein ganz außergewöhnliches Kapitel dazu bekommen mit diesem Finaleinzug. Und ich glaube, die Merlins sind in dieser Saison noch nicht fertig. Sie sind ja auch im FIBA Europe Cup noch im Rennen, jetzt im Viertelfinale. Sie haben in den Playoffs noch was vor. Sie können gestärkt, wie die Niners kennen wir jetzt auch, mit viel Selbstvertrauen aus diesem Pokalfinale in die zweite Saisonhälfte reingehen. Und wer weiß, was auf internationalem Parkett noch so drin ist.
Ja, vor allem begeisternd fand ich auch, als man wirklich gedacht hat, jetzt ist es durch, jetzt sind die Berliner da, wo sie sein wollen, plus 10, plus 13, was es da zwischendurch war, als die Crailsheimer dann da nochmal zurückgekommen sind, nochmal aufgestanden sind, da habe ich gedacht, alter Falter, die Jungs, die meint's wirklich ernst. Also da wird wirklich gekämpft, bis man ja dem gegnerischen Trainer vor die Beine kotzt, wie wir das ja bei Bayreuth und Hamburg neulich gesehen haben. Aber das ist wirklich bis zur letzten Locke wird da komplett abrasiert. Das ist schon echt beeindruckend. Lukas, du konntest noch mit ein paar Spielern von Crailsheim sprechen. Was haben die dir denn nach diesem Spiel noch gesagt?
Ja, egal ob das Bogi Radosavljevic, ob das Fabi Black waren, egal mit wem man da gesprochen hat, auch mit den ganzen Jungs und Mädels, die da aus dem Office mit nach Berlin kamen, die haben sich alle so ein bisschen in das eingereiht, was ich vorhin schon von Martin Romek zitiert hatte. Die sind wahnsinnig stolz über das Geleistete, über die Entwicklung, die da in Crailsheim genommen wird. Natürlich waren die heute alle enttäuscht, weil sie genau gesehen haben, hey, wir sind zwar unterlegen, aber eigentlich auch nicht chancenlos gewesen, überhaupt nicht. Und wir hätten eine Chance gehabt. Wir sind zwar verdient unterlegen, aber da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, und deshalb ist heute zwar Schmerz ob der Niederlage, aber an sich sind die bereit für mehr, und für die ist noch, Robert hat es gerade angesprochen, ist noch lange die Saison nicht zu Ende. Für die ist es jetzt eher nochmal die zweite Luft. Die brauchen jetzt, glaube ich, die ein, zwei Wochen, um so ein bisschen Luft zu holen. Aber die wissen es schon gut einzuschätzen. Die sind auch heute Abend noch in Berlin und feiern es, glaube ich, noch ein bisschen, was sie bisher erreicht haben, um dann nach dem Fieberbreak auch weiter Gas zu geben.
Ja, für die kommt ja der Fieberbreak fast optimal, kann man schon sagen. Ein bis zwei Wochen durchatmen und dann geht's wieder los. Also die Hakro Merlins Crailsheim. Ich glaube auch, eine Mannschaft, gegen die du absolut nicht in den Playoffs spielen möchtest. Auch das hat das Spiel jetzt gegen Berlin gezeigt, weil die einfach, selbst wenn sie minus 10 sind und komplett tot, nochmal Bock haben zu fighten. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch möglich ist. Gerade auch international. Geht ja dann gegen ZZ Leiden aus den Niederlanden im Viertelfinale des FIBA Europe Cups. Da bin ich also sehr gespannt, ob es dann da vielleicht sogar ins Final Four reichen kann.
Hast du dich da schon informiert, Stucky, über Leiden und die Mannschaft?
Ja, du hast mir ein paar Infos gesteckt und Jack Sui war bei uns, großer Fan übrigens, Grüße gehen raus, auch der, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, ich bin der niederländischen Zunge nicht so ganz mächtig, auch der hat ja da neulich mal gute Infos zugeliefert. Bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich werde mir auf jeden Fall beide Spiele angucken. Vielleicht ja aus nächster Nähe. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, dann bleibt uns jetzt noch Alba Berlin einzuordnen. Lukas, haben wir da den Meisterschaftskontender Nummer 1 gesehen oder wäre das zu hoch gegriffen nach diesem Pokalgewinn, weil der FC Bayern München gar nicht mit dabei war beim Top 4?
Ja, aber nur weil der FC Bayern nicht dabei war, heißt das natürlich nicht, dass Alba Berlin nicht trotzdem der Favorit sein kann. Dennoch halte ich es für schwierig, weil der FC Bayern auch in den letzten Wochen durchaus gezeigt hat, zu was er in der Lage ist. Alba Berlin auch mehrfach in dieser Saison schon in seine Schranken gewiesen hat. Aber klar, Bayern und Alba sind da einfach ja in herausragender Form und Alba tut gut daran, mit seinem Weg auf sich zu schauen, Schritt für Schritt zu gehen und einfach einen anderen Weg als der FC Bayern zu nehmen. Beide sind sehr erfolgreich und das Wochenende tat Alba sicherlich sehr gut, weil auch eine Vereinigung mit den Fans, eine Feier sondergleichen, also für die wirkte das lange Zeit am Wochenende so, ja, man ist halt Favorit, man macht sein Ding, aber am Ende nach Schlusspfiff, dann hat sich dann doch die Freude über diese historische Bestmarke entladen und die bedeutet sicherlich allen im Club sehr, sehr viel und wie auch die anderen drei Clubs, die wir schon besprochen haben, auf einer anderen Ebene sicherlich nochmal einen Schwung für den weiteren Saisonverlauf, wenn auch eher in Richtung BBL-Playoffs, weil in der Euroleague, da spielen sie zwar noch, aber da geht natürlich in die Richtung Playoffs nichts mehr und in der Liga werden sie noch klettern, da sind sie aktuell, glaube ich, Fünfter, aber ja, nicht irgendwie da alles raushauen müssen in der Hauptrunde. Albas Zeit beginnt dann in den Playoffs.
Ja, Alba hat nach Bayern die wenigsten Niederlagen bisher. Sie haben einfach ein bisschen weniger Spiele gespielt, als die anderen hatte, da mit den Corona-Pausen zu tun. Also ich kann mir auch noch vorstellen, dass sie da ordentlich klettern werden. Robert, aus deiner Sicht, Alba Berlin ist seit heute Rekordpokalsieger und zwar alleiniger Rekordpokalsieger. Davor waren sie es zusammen mit Bayer Leverkusen. Was heißt dieser Meilenstein auch für die Organisation Alba Berlin jetzt?
Es heißt einfach, dass der Weg, den man vor 5 Jahren eingeschlagen hat mit Coach Aito, genau der richtige ist. Er ist extrem erfolgreich. Er wird jetzt auch mit Titeln gekrönt. Marco Baldi hat zwar im Vorlauf zum Spiel ja ein bisschen durchklingen lassen. Ja, auch eine Finalteilnahme ist ein riesiger Erfolg, ganz klar. Aber eine Finalteilnahme bringt ja eben noch keinen Pokal. Und den Pokal, den haben sie jetzt in der Vitrine. Sie haben ihn sich von den Bayern zurückgeholt und sie haben eben schon mal was auf der Habenseite in dieser Saison und das kann ihnen keiner mehr nehmen. Das heißt, sie können in den Playoffs vielleicht einen Zacken befreiter aufspielen. Ich gehe auch davon aus, dass Berlin in einer Playoff-Serie maximal von einer Mannschaft in Deutschland geschlagen werden kann. Von daher werden das ganz spannende Playoffs, wenn sich diese beiden Teams dann gegebenenfalls treffen.
Ja, erster Titel für Head Coach Israel Gonzalez, zumindest als Head Coach, als Co-Trainer hat er schon ein paar mitgenommen. Erster Titel auch für Jalen Smith mit deiner Mannschaft. Erster Titel auch für Oscar da Silva in seinem Profi, als Profi. Also da haben, glaube ich, ein paar Jungs einen dicken Booster an Selbstvertrauen mitbekommen für den Rest der Saison. Ja, da gehen natürlich jetzt nochmal Glückwünsche raus an Alba Berlin für ein herausragendes Top 4. Sie haben es nicht ganz so dominiert, wie wir es vermutet haben, aber das ist umso besser für den neutralen Zuschauer wie uns. Es waren wirklich drei packende Spiele, absolute Werbung für den deutschen Basketball. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mal wieder mit so vielen Fans und so aufgepeitschter Stimmung das Ganze mitzuverfolgen. Also ich freue mich auf den Rest der Saison, ich freue mich auf die Playoffs, denn da sehen wir ähnlich hochklassigen Basketball wie jetzt im Pokal. Und damit machen wir erstmal das Pokalwochenende bis hierhin zu, aber wir haben ja noch die Tissot Overtime für euch und da werden wir heute drüber sprechen, über eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat und jetzt muss ich mal ganz schnell nachschauen, dass ich nicht den Falschen erwähne. Es war Basti Schacht nämlich, der uns geschrieben hat, perfekter Zeitpunkt, um im Podcast in der Tissot Overtime die alte Frage zu stellen, muss der MVP vom Sieger sein oder nicht? Maodolo ist MVP geworden vom Pokal Top 4. Lukas, du warst vor Ort. Muss es Maodolo sein oder wäre es auch möglich gewesen, aus deiner Sicht TJ Shorts zu nominieren oder ihn zu ehren? 26 Punkte im Halbfinale, 30 Punkte im Finale, aber halt kein Titelgewinner.
Ist richtig. Ich war nicht nur vor Ort, sondern mit Frank Weiß, weiterer Big-Kollege, der auch vor Ort war. Wir beide waren auch stimmberechtigt und ohne jetzt sein Wahlgeheimnis derart zu brechen, beide Big-Stimmen gingen in Richtung Maodolo. Von dem her, ja, ich finde schon, dass der MVP vom Gewinner kommen sollte. Nicht der Saison-MVP, der muss nicht zwangsweise vom Tabellenersten kommen. Da gibt es viele herausragende Leistungen, die man im Saisonverlauf liefern kann, aber ich finde schon, in einem einzelnen Spiel oder in einem kleinen Turnier sollte der MVP vom Gewinner gestellt werden, weil er eben seinem Team entscheidend zum Sieg verhilft. TJ Shorts war ohne Frage, hat die beste Individualleistung geliefert. Die meisten Punkte war der unverzichtbare Teil der Hakro Merlins, aber ja, Maodolo hat dafür gesorgt, mit Jalen Smith, aber im Wesentlichen auch heute wieder mit den entscheidenden Big Plays, dass Alba Berlin am Ende in einer souveränen Art und Weise den Pokal geholt hat und deshalb finde ich, dass er das verdient geworden ist.
Robert, wie ist da dein Standpunkt?
Ich sehe es ganz ähnlich, ich finde es auch verdient. Lukas, vielleicht kannst du uns kurz aufklären, war es der MVP nur für das Finalspiel oder für das gesamte Wochenende? Also wurden auch
nein,
im Halbfinale abgestimmt?
Es wurden in beiden Halbfinalen Stimmen eingesammelt und auch im Finale. Also von dem her waren das, es war zwar der Final-MVP vom führenden Pokal, aber die Stimmen wurden schon in allen Halbfinalen abgegeben. Das heißt, TJ Shorts hat auch Stimmen bekommen und noch davor gehabt. Ja.
Hast du dann offizielles Ergebnis oder weißt du einfach nur, wie wir halt auch Maodolo ist es geworden?
Ich durfte nur meinen Stimmzettel abgeben und habe am Ende gesehen, was damit dann geschehen ist, nämlich dass Maodolo eine Trophäe in die Hand bekommen hat.
Okay.
Ich habe kein offizielles Ergebnis. Müsste man noch nachrecherchieren.
Das finde ich tatsächlich spannend, wenn dem das Vorgehen so war. Also ich gehe vollkommen d'accord damit, dass Maodolo MVP des Top 4 wird. Aber wenn man bedenkt, dass auch im Halbfinale von den Medienvertretern abgestimmt wird, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass für das Halbfinale 1, das wir hatten, Braunschweig gegen Crailsheim, die meisten MVP-Stimmen auf TJ Shorts entfallen sind für dieses Spiel. Im Halbfinale 2, beim Spiel der Berliner gegen Chemnitz, das sich vielleicht ein bisschen aufgeteilt hat zwischen Jalen Smith und Maodolo und im Finalspiel vermutlich Maodolo und TJ Shorts die meisten Stimmen bekommen haben. Also es war bestimmt ein enges Rennen, vor allem wenn man beide Spiele zusammennimmt. Ich finde es auch immer ein bisschen passender, wenn man den MVP wirklich vom Siegerteam hat. Wie Lukas gesagt hat, TJ Shorts, überragende Individualleistung. Hätte man ihm jetzt die MVP-Trophäe gegeben, hätte ich auch okay gefunden. Unterm Strich war aber Maodolo vor allem der Spieler, der den entscheidenden Wurf gesetzt hat im Finale. Daher kann ich die Wahl schon durchaus nachvollziehen.
Ja, da bin ich absolut bei euch. Wir wissen auch nicht genau, ob es da nicht den Player of the Game gewählt wurde im Halbfinale. Das müssten wir vielleicht nochmal ganz genau nachrecherchieren, wer da wann, wie, wo dann für den MVP des kompletten Turnieres abgestimmt hat oder abgestimmt wurde. Weißt du da irgendwas, Lukas, oder? Ansonsten kriegen wir das.
Ja, ob die eine separate Auszeichnung noch bekommen, weiß ich nicht, aber zumindest die Erfahrung der letzten Jahre für mich war, nee, also es gibt eine MVP-Trophäe, die gibt's im Finale und alle anderen sind in dem Sinne Lucky Loser und kriegen nichts. Ja, sicherlich auch noch ein Teil des Berliner Heimvorteils, weil natürlich etwas mehr Medienvertreter aus Berlin waren, die vielleicht bei einer 50-50 Entscheidung ihrer Wahl eher für den Berliner, den sie dann natürlich öfter in der Halle sehen als für den Crailsheimer, gestimmt haben. Ob TJ Shorts noch was bekommt, weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass er an diesem Wochenende seinen Anspruch oder auch nicht Anspruch, aber auf jeden Fall seine Favoritenstellung in Richtung Saison-MVP der Easy Credit BBL untermauert hat und da meiner Meinung nach der Top-Favorit ist.
Wenn ich es richtig gesehen habe, war ja sogar seine Mom extra eingeflogen, ne?
Hast du da das kann gut sein. Ich habe nicht mit seiner Mom gesprochen. ich weiß also von dem her nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die waren, aber dass da irgendwelche familiären Bande aktiviert wurden, das weiß ich ja.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also, Alba Berlin wird deutscher Pokalsieger 2022, holt sich damit den ersten nationalen Titel in dieser Saison und ja, schraubt sich damit natürlich auch als Meisterschaftscontender nochmal hoch. Die Hakro Merlins Kreisheim mit überragender Leistung. Am Schluss war es die etwas bessere Qualität von Alba Berlin, die den Ausschlag gegeben hat. Vielen Dank euch beiden, hat großen Spaß gemacht.
Wie immer, Stacki.
Jawohl, nach München, nach Berlin. Herzlichen Dank euch beiden. Und nächste Woche werden wir etwas später kommen, denn da ist Nationalmannschaftsfenster. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Israel, ich glaube am Samstag und dann am Montag zu Hause.
Freitag
und Montag. Na siehste, ja. Wenigstens einer hat hier Ahnung. Freitag und Montag, also dann Montagabend. Das Länderspiel nehmen wir natürlich noch mit und werden dann höchstwahrscheinlich erst am Dienstagmorgen erscheinen. Bis dahin, macht's gut. Schaut viel Basketball und ja, würde ich sagen, wir sehen uns bald. Ciao, ciao und danke fürs Zuhören.